Sie hören den Podcast Besko erzählt mit dem Thema Essbare Stadt. Ich bin Pamela.
Ich bin Falmata.
Ich bin Fine.
Und heute zu Gast ist
Nadine.
Okay, beim letzten Treffen haben wir halt nur ein bisschen geredet darüber, was für Bäume man anpflanzen könnte, wie das abläuft und ob man auch so Sträucher nimmt und nicht nur Bäume. Und da kamen wir auf die Idee, dass wir dich einladen, weil du dich ja mit Wildkräutern auskennst. Und dann könntest du vielleicht uns mehr dazu erzählen, weil du ja das Fachwissen hast. Also genau, zu den Kräutern.
Genau. Ja. Naja, genau. Ich beschäftige mich ja mit essbaren Wildpflanzen im Allgemeinen. Also gehören ja die Kräuter dazu, die Sträucher, die Bäume. Eigentlich alles, was wir um uns herum finden. Und bei mir geht es vor allem um wilde Pflanzen. Also so ein bisschen wie mit dem Wiesen-After-Eight, was ich euch jetzt mitgebracht habe. Also Gundermann mit Schokolade überzogen. Der ist ja auch wild, der rankt ja in allen möglichen Gärten. Oder auch in Parks, auch im Wald ist der zu finden. Genau, und da gibt es einfach eine ganz, ganz große Bandbreite, was man jetzt schon findet, was man aber noch mehr in so eine essbare Stadt integrieren könnte. Gibt es ja auch einige Städte in Deutschland schon, die sich als essbare Städte bezeichnen, also beispielsweise die Stadt Andernach. Die ist schon seit einigen Jahren dabei, dass sie ihre Parks bepflanzt und Grünstreifen, alles Mögliche. Ich weiß ja nicht, was es für eine Idee für Besko gibt. Ich fände die Idee natürlich sehr, sehr reizvoll, hier mehr Essbares zu haben. Und ich glaube aber, es ist auch clever, schon mal zu gucken, was ist schon alles da und was kennen wir vielleicht noch gar nicht so. Oder kennen wir vielleicht als Strauch, nutzen es aber gar nicht. Also gestern beispielsweise hatte ich einen kleinen Wildpflanzenspaziergang mit Teilnehmerinnen. Da haben wir uns mit der Hagebutte beschäftigt. Das passt jetzt für die Jahreszeit total toll, weil, naja, die Hagebutten sind einfach reif, die hängen noch an den Sträuchern, haben schon ein bisschen Frost bekommen. Man kann die abernten, man kann ganz, ganz leckeren Aufstrich machen, Hagebuttenmus. Haben wir gestern gemacht. Und dann kann man den Rest, der übrig bleibt, wenn man es durch eine Flotte Lotte passiert hat, so ist der Vorgang, um das Mus zu machen, kann man es auf ein Blech streichen, kann man trocknen, dann kann man das für einen Tee nehmen, für einen winterlichen Tee. Und es ist zum einen super lecker und zum anderen hat es ganz viele gute Inhaltsstoffe wie Vitamin C, was wir im Winter gut gebrauchen können, um fit zu bleiben, Mineralstoffe. Und da wäre jetzt die Hagebutte einfach so ein Beispiel für, es steht schon in den Gärten oder steht auch einfach in der Stadt und wir nutzen sie vielleicht gar nicht und holen stattdessen die Zitrone von irgendwo her, die aber viel, viel weniger Vitamin C hat. Ich habe mir jetzt gestern nochmal angeschaut für meine Teilnehmerin vom Wildpflanzenspaziergang und da war der Vergleich da, dass so eine Zitrone, die hat ungefähr 58 Milligramm Vitamin C je 100 Gramm Frucht. Und bei einer Heckenrose, einer Hagebutte, ist es so, die haben ab ungefähr 400 Milligramm bis 1500 Milligramm je 100 Gramm Frucht.
Ein Unterschied.
Also ein großer Unterschied auf jeden Fall. Und die wachsen hier, ne? Wir müssen sie nicht exportieren oder exakt importieren. Ja, und wir könnten das eigentlich machen. Es gibt genug davon. Man muss halt nur wissen, wie geht man damit um. Und deswegen glaube ich, es geht nicht nur darum, Pflanzen in die Stadt zu holen, sondern die Menschen wieder dazu zu befähigen, zu wissen, was ist essbar, was mache ich damit.
Ja, also da hätte ich sogar noch eine Frage dazu, nämlich ob man solche Rezepte oder Ideen auch im Internet finden kann.
Da findest du ganz viel, ja. Also wenn man sich so mit ein paar Schlagworten durchs Internet durchgoogelt, dann findest du gut was. Es gibt mittlerweile sehr viele Frauen und Männer, die sich mit essbaren Wildpflanzen beschäftigen. Es gibt aber auch tolle Bücher, wenn man sich in der Bibo beschäftigt. Hier in der Stadtbibo gibt es ja auch was dazu. Oder man kann sich von weiter weg was ausleihen über die Bibliotheken, die bieten das auch an.
Und meine Frage ist, also da es ja so viel gibt, was man, also ich wäre nie drauf gekommen, dass ich eine Hagebutte-Creme mache, weil ja, das ist überall, aber man denkt nie daran. Und wie könnte man das so machen, dass so die Hemmung einfach weggeht davon? Also da sind ja überall Sträucher und Pflanzen, die man essen kann, aber meistens will man das ja nicht anfassen oder essen, weil man nicht weiß, ist das essbar. Und dann hätte ich die Idee, ob man so Schilder dran macht in der Nähe und schreibt, ja, das ist essbar. Googelt mal, was man daraus machen könnte.
Also denkbar wäre das bestimmt, ja. Was wichtig ist, ist zu klären, wem diese Sträucher gehören. Also sind die auf dem öffentlichen Grund? Genau, an welchen Stellen möchte man das eigentlich, dass man da informiert? Also bietet sich das jetzt an? Also ich sammle zum Beispiel nicht so gerne an so einer Hauptverkehrsstraße, genauso wenig wie an gespritzten Feldern. Da müsste man schauen, was gibt es in der Stadt? Also ne, beispielsweise, wenn wir bei der Hagebutte bleiben, wo stehen die da und da? Und welcher dieser Standorte ist jetzt besonders geeignet? Ne? Da müssen wir erstmal eine Bestandsaufnahme machen, sage ich jetzt mal. Aber sowas würde total helfen, so ein kleines Infoschild. Oder eben Spaziergänge durch die Stadt, wo man mal zeigt, dass Beeskow nicht nur eine tolle historische Seite hat, sondern dass wir jetzt im Hier und Jetzt eben auch spannende Dinge finden.
Ja, das finde ich toll, dass sie sowas anbieten. Weil dadurch, also sie haben das auch mit einer Schulklasse gemacht, mit euch hat sie es
gemacht. Genau.
Ja. Und wie war es für euch? Weil ich war ja leider nicht mit dabei, bin ja ein bisschen älter.
Ja, also ich fand es eigentlich ganz interessant, weil zum Beispiel bei ein paar Pflanzen wusste ich so, dass man die essen kann, so zum Beispiel bei rotem Klee und also Klee. Aber bei manchen Pflanzen war ich überrascht auch, was man alles daraus machen kann. Und jetzt zum Beispiel, früher, ich dachte, Hagebutten wären giftig. Deswegen, ich glaube, man bräuchte wirklich mehr müsste man die Menschen darüber informieren, welche Pflanzen, genau, was man damit machen kann und wie man die verwenden kann, also was man damit machen kann, wie gesagt, und welche. Und das heißt, man müsste einfach mehr aufklären darüber. So.
Vielleicht in den Grundschulen oder so, dass man mehr... In der Grundschule habe ich immer im Kopf, dass man über Bäume was lernt. Immer, weißt du noch? Wo man so über Bäume, die verschiedenen Baumarten, dass man halt verschiedene Pflanzenarten, die man essen kann in der Wildnis. Das wäre immer was Cooles, so ein Projekttag darüber. Ist ja auch nicht uninteressant zu wissen, oh, das könnte ich essen, das könnte ich selber machen. Es kostet nichts. Es ist, macht also, man auch selber.
Wir hatten auch, ich glaube, wir haben im Beeskow auch mehrere Infotafeln oder so. Vielleicht könnte man da irgendwie so einfügen, so ein extra irgendwas, wo man zeigen kann, an welchen Orten in Beeskow man verschiedene Pflanzen findet, die zum Beispiel essbar sind. Und dann könnte man da drauf tippen und da stehen dann verschiedene Informationen dazu und wo man lang gehen kann, damit man das findet.
Ja, das ist cool, ja.
Für die Touristen und so, ja.
Stimmt, gute Idee.
Und da gibt es ja auch schon im Internet Plattformen, beispielsweise mundraub.de oder .org, weiß ich nicht ganz genau. Da ist eingetragen, was es für essbare Sträucher und Bäume gibt. Die sind direkt auf Bäume und Sträucher orientiert. Und dass man da pflücken darf.
Ja, ich habe gehört, da gibt es sowas mit Bärlauch. Bärlauch ist ja,
beliebt. Stimmt, das kann sein.
Und da gibt es im Internet Seiten, wo man dann rausfinden kann, ja, wo gibt es hier Bärlauch? Dann hat man sein eigenes Pesto.
Genau, wenn man dann rausgeht und sammelt und den unterscheiden kann von giftigen Pflanzen. Es gibt nämlich ein paar, die dem ähnlich sehen. Wenn man weiß, worauf man achten darf, dann erkennt man auch den Bärlauch. Genau. Hier werden es vielleicht eher andere Pflanzen sein als der Bärlauch. Ja, aber die Idee finde ich total schön, dass man das mehr in die Stadt reinträgt. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, so wie ihr es jetzt gesagt habt, mit Schildern, mit Tafeln, mit eben auch, wie gesagt, solchen Angeboten. Also ich könnte mir das total gut vorstellen. Ich weiß, dass es in anderen Städten solche Spaziergänge gibt zu essbaren Wildpflanzen. Aber ich merke auch gerade, dass es gar nicht so leicht ist, Menschen zu finden, die sich dafür interessieren, die dann auch kommen und die dann auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Das ist die andere Seite. Und deswegen glaube ich, wären so Angebote für Schulen und Kitas bestimmt was Gutes. Und dann kann es bestimmt gut integrieren in den Lehrplan. Weil wenn man sich mit Bäumen beschäftigt, es gibt ja viele Bäume, von denen entweder Blätter zu einer bestimmten Jahreszeit essbar sind oder Samen. Bucheckern jetzt beispielsweise im Herbst sind sehr schmackhaft, wenn man die röstet.
Ja. Ah, ja.
Die haben wir mal gesammelt. Genau. Da sind wir uns im Wald begegnet.
Genau. Ich wusste nicht, dass die essbar sind. Und die waren überall und die waren super lecker.
Man darf nur nicht zu viel essen, weil man sonst vielleicht Kopfschmerzen kriegt. Aber früher haben die Menschen das zum Beispiel auch gemacht, dass sie die vermahlen haben. Dann haben die Mehl gemacht und haben das genutzt und haben das in das normale Dinkelmehl oder Weizenmehl mit reingemischt, um zu kochen, zu backen. Ja,
ich glaube, es wäre auch ganz wichtig, dass man in den Grundschulen auch schon ganz in ganz jungen Klassen, also erste, zweite Klasse, solche Projekttage oder einen Tag einführt, bei dem man in den Wald geht und sowas sammelt oder sucht und darauf auch aufgeklärt wird, was man essen kann, wie es zubereitet wird oder so, dass man es auch schon früher weiß und
und sich früher dafür interessiert einfach, weil ich glaube, man kommt nicht einfach so drauf, so, ja, ich gehe jetzt pflücken und mache mir jetzt, was weiß ich nicht, meine eigene Paste. Also darauf kommt man meistens nicht, weil es ist ja einfach einzukaufen und dann hat man's.
Stimmt.
Und dann hat man die Arbeit nicht. Das ist einfach so eine, glaube ich, Angewohnheit, so eine Faulheit, die jeder Mensch einfach heutzutage hat. Ja, ich habe Lust auf Pesto, ich gehe zu Rewe und hole mir Pesto.
Genau.
Und wenn man von jung auf einfach aktiv ist, glaube ich, dadurch, glaube ich, lernen sie anders, damit umzugehen.
Genau. Ja. Und ich glaube, es ist auch in jüngeren Klassen leichter, noch die Kinder dafür zu begeistern, weil... Ja.
Ich stelle mir das gruselig vor, mit Jugendlichen irgendwie spazieren zu gehen und versuchen, die zu aufzuklären. So, Ich glaube,
das wird dann auch eher auf Ablehnung stoßen.
Ja,
also,
ja. Leider.
Also,
bei den meisten.
Also bei uns, als wir, glaube ich, ganz klein waren, da waren wir auch viel offener, rauszugehen oder so, draußen was zu machen. Ich finde auch, das hat irgendwie was Entspannendes, wenn man rausgeht und dann irgendwas pflückt oder so oder ein Ziel vor Augen hat, was man machen möchte. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut für die Jüngeren.
Ja, ich glaube, das tut allen total gut. Also ich fand es voll schön, dass ihr auch dabei wart. Und bei eurer Klasse waren ja auch einige, die sich interessiert haben. Es waren natürlich auch ein paar, die gesagt haben, ich koste mal den Klee und schmeckt ja nur wie Gras. Okay, ist jetzt aber auch eine normale Reaktion, weil wir essen sowas nicht andauernd. Und deswegen, glaube ich, darf man sich langsam rantasten. Und der eine ist offener und ich glaube auch, wenn wir Vorbilder haben, die mit uns zum Beispiel rausgehen und sammeln. Also seien es jetzt Großeltern, bei mir waren es meine Großeltern. Da haben wir Lindenblüten gesammelt und ich hatte immer diesen Duft, weil sie haben das da hingelegt und es hat getrocknet und das duftete einfach. Ne? Solche Erlebnisse, die prägen sich ein. Oder wenn es dann schmeckt, wenn man so ein Wiesn After Eight isst und sagt, hey, das schmeckt ja besser als sowas Künstliches, dann ist es einmal der Genuss und zum anderen, ich glaube, man lernt halt dieses Entspannen und man lernt zusätzlich noch, dass da ganz wertvolle Inhaltsstoffe sind und die kriegen wir nicht aus dem Lidl oder aus dem Aldi oder von wem auch immer. Weil diese essbaren Wildpflanzen, die sind oftmals einfach viel gesünder als unser Gemüse. Und ich baue ja auch Gemüse an, deswegen habe ich mich damit natürlich beschäftigt. Hat einfach was damit zu tun, wie Gemüse in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden gezüchtet wurde. Vor allem in den letzten Jahrhunderten, weil wir wollen ja, dass das alles lagerbar ist oder transportierbar ist oder sehr, sehr hübsch aussieht. Und da bleiben dann halt so die inneren Werte auf der Strecke, leider. Und das wissen auch viele Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Aber der Großteil der Gesellschaft weiß es halt nicht. Und deswegen ist es schon auch ein bisschen politisch, sage ich jetzt mal, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Zu sagen, wie wollen wir uns in der Zukunft überhaupt ernähren?
Das ist auch nachhaltiger insgesamt.
Genau.
Ich habe gehört, also bei dir kann man auch so Gemüsekisten bestellen, oder?
Genau, ich habe eine solidarische Landwirtschaft.
Stimmt. Und hast du da eine Website oder so?
Ich bin leider nur bei Instagram, weil ich das noch gar nicht geschafft habe, eine Webseite aufzubauen. Da ist Instagram leichter. Aber da kann halt nicht jeder drauf, sag ich mal. Man muss ein Profil haben. Genau, und ich habe Flyer. Und ich werde vielleicht auch demnächst nochmal auf dem Weihnachtsmarkt sein oder auf dem Kinder-Nikolaus-Markt. Mal schauen. Also ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sichtbar sein, damit Menschen auch von diesen Angeboten erfahren.
Also ich finde, selbst anbauen auch besser. Wir hatten so ein Hochbeet. Da haben wir auch, ich glaube, wir hatten Kartoffeln angebaut und Salat und so. Weil wir haben auch eine Schildkröte und da hat das ganz gut gepasst.
Ja.
Und ich finde, dass das irgendwie nochmal anders schmeckt, besser schmeckt, wenn man das selbst anbaut. Und man ist dann auch ein bisschen stolz, dass man
natürlich
das geschafft hat, gemacht hat. Ja.
Das gehört ganz doll dazu, finde ich. Und du hast auch, wenn du selbst anbaust, du weißt, was für eine Arbeit das ist. Du weißt, wie viel Nährstoffe braucht es, wie viel Wasser braucht es, wie viel Zeit braucht es, bis es reif ist, bis es schmeckt. Und du hast die Auswahl, was du für Sorten anbaust. Das ist wieder so ein politischer Aspekt. Was baue ich an? Also es gibt so viele verschiedene alte Sorten auch. Es gibt ja nicht nur eine Radieschensorte. Ne? Es gibt so lange diesen Weiß, diesen Eiszapfen, so heißen die. Und die sehen halt auch so aus. Dann gibt es so kleine, knubbelige Runde, das ist der Rudi. Dann gibt es ein French Breakfast, das ist rot und nach unten wird es weiß und länglich. Also, und die schmecken auch unterschiedlich. Ja? Also die sehen unterschiedlich aus. Und wenn man das ausprobieren kann im eigenen Garten oder im Rahmen von einer Solawi oder in einer essbaren Stadt, dann ist das einfach total schön. Oder in einem Gemeinschaftsgarten. Hier im Hüfnerhaus gibt es ja auch einen Gemeinschaftsgarten. Das hilft auch, dass so alte Sorten zum Beispiel erhalten bleiben. Alte Sorten, die halt noch mehr Nährstoffe haben, als jetzt andere Sorten, die wir jetzt gerade aktuell viel essen in dieser Gesellschaft. Und ja, also da kann man ganz viel selber mit beeinflussen, was auch noch angebaut wird von Firmen, die dann Saatgut wieder liefern, weil die bauen das an, was wir abfragen. Das heißt, wenn wir mehr abfragen, ich möchte jetzt eine alte Kultursorte haben, dann bleibt die vielleicht auch erhalten. Weil es gibt ganz viele alte Kultursorten, die sind schon ausgestorben. Wir hatten früher zum Beispiel die Bandbreite beim Mais. Wir hatten unglaublich viele verschiedene Sorten Mais, also die indigenen Völker. Da gab es lila, schwarze, bunte, alles Mögliche. Wenn man da im Internet mal schaut, die sehen so toll aus und die sind auch, wurden unterschiedlich genutzt natürlich. Also der eine wurde vielleicht gelagert, der andere wurde frisch verzehrt, der nächste wurde wieder gekocht, verbacken, wie auch immer. Und das sind so Dinge, die wissen wir meist gar nicht mehr, aber die sind halt Schätze. Und wenn wir das verlieren, das können wir nicht wieder herzaubern. Das ist über Jahrtausende gewachsen, dass diese Sorten sich so entwickelt haben, weil der Mensch ausgelesen hat. Und das ja, ist bei uns auch so, wenn wir auf den Grünkohl gucken beispielsweise. Oder ja, und da kann man viel erhalten und mit seinem eigenen Verhalten beeinflussen.
Ja, also apropos Gemeinschaftsgarten. Ich glaube, relativ wenige wissen das, dass sich Potsdam da auch ein bisschen einbringt. Nämlich, die haben auch einen Gemeinschaftsgarten, wo ich manchmal bin. Also ich gucke mir das manchmal an und so. Da haben ganz viel angepflanzt. Es duftet auch richtig schön. Das ist auch ein Spielplatz. Das heißt, wenn Kinder da hingehen, sehen sie das gleich alles. Und da wohnen auch relativ viele Tiere, also solche kleinen, da sind auch Bienen und so. Und die treffen sich auch manchmal und ich finde es relativ gut, dass sich da so viele beteiligen. Natürlich ist es, sollte man noch mehr Fokus darauf schieben, aber ja, also es sind schon relativ viele, aber ja.
Ich hatte eine Frage zu, wie läuft denn dein Tag ab als jemand, der ganz viele verschiedene Gemüsesorten anpflanzt? Also es ist wahrscheinlich halt Gießen, aber wie läuft es denn so wirklich ab, eine eigene Pflanze großzuziehen? Sagt man dazu großziehen?
Weiß ich nicht. Stimmt.
Naja, also es kommt bei mir drauf an, in welcher Jahreszeit wir jetzt leben. Also jetzt ist es zum Beispiel sehr entspanntes Wochenende, ich habe frei. Das liegt daran, dass draußen ordentlich kalt ist. Die Pflanzen sind entweder abgeerntet oder die sind zugedeckt mit so einem Vlies, dass sie noch ein bisschen wachsen können, trotz der Kälte. Ja, und im Frühling wäre das gar nicht denkbar. Da würde ich jetzt am Wochenende auch arbeiten und im Sommer erst recht. Also im Frühling steht an, dass Pflanzen vorgezogen werden. Das heißt, die werden nicht direkt in die draußen gesät, sondern die werden im Haus noch vorgezogen. Also beispielsweise ab März fangen wir an, die Tomaten vorzuziehen. Das heißt, die stehen dann in ihren kleinen Anzuchtschalen in Erde und werden wieder hochgepäppelt, weil die werden ja erst im Mai ausgepflanzt, nachdem die Eisheiligen durch sind, also die Kälte. Weil die sind ja tropische Pflanzen, die vertragen einfach keine 0 Grad, dann sind die tot. Genau, und das heißt, solche Kulturen oder auch andere, könnte zum Beispiel Kohlrabi oder sowas, schon Kohlarten vorziehen, dann sind die noch im Haus und werden dann später ausgepflanzt. Genau. Und dann, wenn es wärmer wird, sät man draußen sehr viel aus. Also es kommt drauf an, was ist das für eine Pflanze. Tomaten, das sind solche, die halt sehr, sehr viel Fürsorge brauchen. Das heißt, die werden das vorgezogen, dann werden sie rausgepflanzt, dann werden sie aufgeleitet an so, ja, an Strippen. Dann werden die immer wieder ausgegeizt, damit die sich so entwickeln, wie ich das haben möchte, dass sie viel Platz haben, weil sonst wuchern die ganz doll. Das heißt, ja, es braucht viel händische Arbeit und sie können halt bis in den Herbst reinstehen, je nachdem wie kalt es ist, kann man die dann noch bis in den Oktober, November reinernten und dann sind sie halt auch ausgereift und schmecken einfach auch gut. Mhm. Genau, und andere Pflanzen, die sät man aus, wie die Radieschen, ne? Da geht man dann einfach und sät die mit einer Sämaschine aus und die muss ich nicht so viel betuddeln. Mhm. Die sind nach ein paar Wochen schon reif, kann man sie ernten. Also kommt wirklich auf das Gemüse an. Mhm. Und mein Tagesablauf richtet sich danach, was ich anbaue.
Ja. Also es ist sehr flexibel. Es ist mal ist viel zu tun, mal nicht.
Genau, also ich freue mich jetzt auf den Winter, wo weniger zu tun ist. Also bei anderen Jobs, ne, da gehst du einfach jeden Tag von 8 bis 3 ins Büro. So ist es bei uns halt nicht. Also wir dürfen gucken, was ist mit den Pflanzen, welche sind jetzt auch erntereif. Das ist ganz schön, das ist aber eben auch herausfordernd. Und
ja, was ist denn so eine Pflanze, die ganz lange braucht, bis sie reif ist?
Ich überlege gerade mal. Also bei den Tomaten, das sind schon sehr, sehr viele Wochen. Also könnt ihr euch ja überlegen, wenn das im März ausgesät wird. Und die erste Ernte hatten wir, glaube ich, Ende Juli. Das sind einige Monate. Und entsprechend, ja, es sind einige. Also zum Beispiel der Kürbis, den haben wir im April ausgesät, im Haus vorgezogen sozusagen und dann rausgepflanzt. Und jetzt haben wir die Anfang Oktober auch geerntet. Na, also das braucht ja alles viele, viele Wochen. Die meisten Gemüse brauchen lange. Die meisten Gemüse stehen lange auf dem Beet und wollen gepflegt werden, wollen, dass man das Beikraut entfernt, wollen, dass sie gehackt werden. Rote Beete braucht es auch, die muss gehackt werden, damit sie überhaupt wächst. Also die wollen natürlich auch das Wasser haben und du musst den Boden so bearbeiten, damit Wasser nicht nur verdunstet, sondern der Boden das Wasser auch hält. Das ist durch das Hacken ganz gut möglich. Und ja, also die haben alle ihre Eigenheiten, ne? Also man darf sich mit den Gemüsen beschäftigen, um zu lernen, was sie brauchen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Das ist eine schöne Herausforderung.
Jeder hat so seine eigene Persönlichkeit.
Ja, genau. Wie wenn man so eine Klasse vor sich hat oder Lehrer oder Eltern. Da muss man auch lernen, wie man mit allen umgeht. Ja.
Ich wusste gar nicht, dass das so lange dauert. Ich dachte, dass...
Ich auch nicht.
Ich auch. Das war im Monat. Dann ist alles.
Aber überlegt euch mal, wie groß so ein Kürbis auch einfach ist. Ne? Also das sind meist ja erst dünne Pflänzchen. Dann wuchern die den ganzen Boden irgendwann voll, machen diese Blätter. Erst dann geht es richtig los mit der Fruchtbildung und dann muss die ja auch erstmal so groß werden. Also
das ist ja abgefahren, wie Früchte oder Gemüse überhaupt entsteht. Ich finde das... Aus dem Nichts passiert da was.
Auch so ein Mini-Samenbohr, ne? Also Kürbis ist ja relativ groß, aber trotzdem, dass da das ganze Wissen drin ist, wie diese Pflanze wächst, finde ich auch mega faszinierend. Aber es ist auch schön, ne? Das kann einen ja bestärken, was für eine Kraft die Natur hat und wie gut für einen gesorgt ist, sage ich jetzt mal, weil da einfach wir aus dem Vollen schöpfen können, wenn wir uns das mal bewusst machen. Und das kann man eben gut sehen bei Gemeinschaftsgärten, Solavis. Oder wenn man halt diesen Blick für die essbaren Wildpflanzen hat. Jetzt zum Beispiel die Hagebutte, ganz am Anfang hatten wir darüber gesprochen. Die hat ja auch ganz viele kleine Kernchen drin. Die sind ganz, ganz fest. Und dass daraus am Ende wieder so ein Riesenstrauch werden kann, Das ist schon total verschwenderisch von der Natur, weil jede Hagebutte hat, weiß gar nicht, wie viele Kernchen da drin, aber bestimmt so an die 10 Kernchen. Ne? Und wie viele Hagebutten hat so ein Strauch? Und also das sind einfach so viele Samenträger drin mit dieser Information. Müsste die Natur nicht machen, wenn sie so rational wäre wie wir. Ne? Hättest du vielleicht eine Hagebutte an einem Strauch gemacht, das würde, oder zwei, drei, das würde reichen, um sich zu vermehren. Hat sie aber nicht gemacht. Bei den Kirschen wäre es auch schade, wenn da nur zwei dran wären.
Also, ich habe auch gehört, dass man aus Hagebutte, aus den Kernsamen,
ja,
dass man daraus Juckpulver machen kann.
Ja, das sind die Samen, nicht die Samen, die Kerne, sondern da sind Härchen dran in jeder Frucht.
Mhm.
Und das haben die Leute früher ja gerne gemacht als so ein dummer Jungenstreich.
Das habe ich gemacht.
Und dummer Mädchenstreich oder nicht mal, aber es hieß damals so. Hat's funktioniert?
Es hat funktioniert.
Der arme Mensch, bei dem du es gemacht hast.
Boah. Es hatte schon einen Grund. Also.
Oh. Das war cool. Nichts passiert ohne Grund.
Ja. Ja, da, ich habe die so, also ich habe die gesammelt erstmal, weil die relativ am Strand, also da gibt es relativ viele, da gibt es überall welche. Und die Körner rausgeholt und so.
Mhm.
Und ja. Das war lustig.
Können wir jetzt eine Anleitung dafür machen? Es ist relativ einfach, würde ich sagen. Und aber auch zum Beispiel so einen Mousse zu machen, ist auch relativ einfach. Man muss halt immer nur wissen, wie. Ne? Und also es gibt schwierige Anleitungen mit sehr viel Fummelarbeit, wo man die Kerne und die Haare rausschmeißt aus jeder einzelnen Frucht.
Und es gibt aber auch. Braucht man?
Ja, genau. Wie viel braucht man? Wir hatten gestern so einen, wie beschreibe ich das jetzt, so einen Korb. 30 cm mal 20 cm, wo der Boden bedeckt war. Das war nicht so sonderlich viel. Aber dann kommen auch nur zwei, drei kleine Gläschen raus mit vielleicht 100 Millilitern. So. Also es ist schon eine gewisse Arbeit damit verbunden. Deswegen ist die Frage, welche Variante nimmt man? Die, wo man ganz viel rausfummeln muss? Oder macht man eine Variante, wo man mit der Flotten Lotte arbeitet und so? Und das ist auch so was Witziges, weil Flotte Lotte, wer kennt das noch von den ganzen jungen Leuten, die jetzt hier zuhören? Ich kenne das von meiner Oma. Deswegen, genau. Das ist ein ganz einfaches Gerät, was unten so wie so ein Siebeinsatz hat und oben kann man drehen. Und dann schiebt es quasi diese Hagebutten, die sehr geköchelt sind oder schon sehr reif sind, durch. Und unten kommt das lecker raus und oben bleiben die Kerne und die Haare. So grob gesagt. Und dann geht das relativ fix.
Flotte Lotte.
Flotte Lotte, ja. Schöner Name.
So, also gesehen habe ich es, glaube ich, schon mal. Aber wie das heißt. Ja,
nee. Noch nie gewusst, dass ein extra Gerät für Hagebutten
gibt. Naja, auch für andere Früchte ist es auch geeignet, aber das ist halt schön, dass man es dafür auch nehmen kann. Ja.
Und wo gibt es denn in Besko eigentlich so Hagebutten?
Also ich habe es an der Stadtmauer schon gesehen. Ich bin ja nicht in Besko, ich wohne ja in Reutnitz und daher gucke ich natürlich eher in meinem Umfeld, wo es Essbares gibt. Aber ich glaube, wenn man mal die Augen aufmacht, dann sieht man die überall, gerade jetzt im Herbst noch leuchten oder im Frühjahr. Die sehen ja auch wunderschön aus, wie so eine Art Rosen. Das sind ja die Wildrosen, also die Vorgänger sozusagen von den gezüchteten Rosen. Die sieht man ja auch überall. Die haben ja so rosa-weiß gefärbte Blüten und sind ein schöner Magnet, wenn man dann diese ganzen Insekten beobachten mag. Also die stehen meistens recht sonnig, damit sie gut ihre Hagebutten ausfüllen können. Aber ich glaube, ihr findet die an allen möglichen Stellen hier in Besko.
Das stimmt. Ich guck mal.
Also, ja.
Ich glaube, das wäre was ganz Cooles, was man so also machen könnte. Oder auch zum Verschenken oder so.
Ja, ist ein voll schönes Geschenk für Weihnachten. Man muss nur wissen, das ist nicht so lange haltbar, wenn man so Hagebuttenmus macht. Und man kann es einfrieren. Das ist gar kein Problem.
Ja.
Oder man schmeißt halt Zucker rein. Dann hat man wie eine Marmelade. Aber ohne, finde ich, geht's auch. Und Zucker ist halt einfach mal super ungesund.
Mhm.
Also, wir werden ja hier immer mit Zucker viel beballert in dieser Gesellschaft. Aber es ist halt schön, sowas auch ohne zu machen. Und es schmeckt auch einfach ohne.
Schmeckt es also süß?
Süßlich, oder? Säuerlich.
Ich weiß nicht, wie schmeckt denn Hagebutte-Creme?
Also, das frage ich mich auch gerade.
Also ich mag könnt ihr jetzt rausfinden.
Ich mag keinen Hagebutte-Tee nicht so gerne, weil ich bin kein Früchtetee-Mensch. Aber zum Beispiel, also ich liebe sehr gerne sowas wie Pfefferminztee. Wir haben bei uns ja auch ganz viel Pfefferminze und ich finde, es schmeckt viel besser, so Wildkräuter-Tees. zu trinken, also so eigene Kräuter.
Du kannst ja mal so einen selbstgemachten Hagebutte-Tee kosten, weil das kann man halt schön machen aus diesen Kernen und was man dann auf diesem Blech getrocknet hat, und dann kocht man das für 10 Minuten aus und das schmeckt bestimmt noch mal ein bisschen anders als so ein gekaufter
Hagebutte-Tee. Ja, ich habe das Gefühl, es schmeckt nur gut mit Honig oder so, aber wenn ich das dann mit Honig trinke, ist es zu süß und dann, ja, weiß ich nicht, irgendwie Früchte und ich bei Tee, ja, klappt nicht. Aber vielleicht schmeckt das. Und eine Creme kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man überhaupt drauf kommt, so eine Hagebutte.
Aber es ist vielleicht wie mit dem Topinambur, das hat einfach einen eigenen Geschmack und man darf es mal ausprobieren und vielleicht schmeckt es.
Ich glaube, wenn ich das schaffe, würde sich meine Oma bestimmt freuen, wenn ich ihr das schenke.
Oh, garantiert.
Weil die macht das auch manchmal. Jo.
Ja, so eigene Sachen. Das finde ich immer toll, wenn Leute dann so, keine Ahnung, Quittensaft oder sowas selber machen und einem schenken. Ich weiß nicht, das schmeckt dann immer viel besser, finde ich, als wenn man irgendwas in so eine Limo gekauft oder so. Und dann Hagebutte-Creme ist mal was Neues.
Was man noch nicht geschmeckt hat, ja.
Mhm. Genau, und alle, die ich kenne, die es gekostet haben, finden es echt lecker. Also. Kann man es mal probieren.
Ja.